Charlie, welche war deine erste Oscarverleihung? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja, ich kann mich sehr gut dran erinnern. Das war, glaube ich, 2012 oder 2013. Das war die Oscarverleihung, die Seth MacFarlane gehostet hat.
Oh.
Ja, ich erinnere mich daran, dass der, ich nenne es mal, wilde Songeinlagen gebracht hat.
Yeah, we
À
saw
la
your
We Saw
boobs.
Your Boobs, ja, wo ja, SchauspielerInnen aufgezählt wurden und die Filme, in denen sie ihre Brüste gezeigt haben, beziehungsweise in denen die sichtbar waren. Ja, es war ein wilder erster Eindruck von den Oscars. Ich kann mich aber daran erinnern, dass das damals richtig abgefeiert wurde. Und ich hatte auch großen Spaß an der Verleihung. Einfach, weil das das erste Mal war, dass ich sowas gesehen hatte. Das erste Mal, dass ich so lange wach geblieben bin und das geguckt habe. Und ich mochte die ganzen Musiknummern, die ganzen Stars, die aufgetreten sind. Ich hatte damals die Filme gar nicht groß gesehen, die da nominiert waren, aber es hat sich irgendwie wie so ein kleiner Eintritt in so die Filmwelt
Ah,
angefühlt, den ich vorher noch nicht hatte.
du kommst für die Show, du kommst nicht für die Filme. Okay, interessant.
Ja, danach hat sich das geändert, aber am Anfang bin ich erstmal, ich bin schon auch für die Filme gekommen. Ich hatte schon Interesse daran, aber ich hatte die jetzt nicht unbedingt gesehen. Was aber auch daran liegt, dass bei den Oscars ja jetzt auch nicht die ganze Zeit die großen Blockbuster-Publikumshits gezeigt werden. Und ich bin jetzt nicht in einer Stadt aufgewachsen, wo ein Arthouse-Kino um die Ecke war oder so. Ne? Also dementsprechend, ja, so war das bei mir. Wie war das denn bei dir, Mikro?
Ich war ein Jahr früher, ich war im Jahr 2011 und das ist für mich immer noch eine total ikonische Oscarverleihung. Ich weiß noch, wie mindblown ich war. Erstens, dass man eine Nacht durchmachen kann, obwohl man gleichzeitig noch zur Schule geht. Das war für mich was ganz Besonderes und irgendwie Rebellisches. Und dann saß ich da so mit Augenringen in meiner Klasse und alle so, was los, Mirko, was los? Und ich so, ich habe gestern Nacht die Oscars geguckt und das hat sich so geil angefühlt. Das bewahre ich mir auch bis heute noch, diese Schläfrigkeit des Tages danach, die man so ausstellt und dann irgendwie so zum Bäcker wankelt und ja, allen so zeigt, ich hab's getan. Aber auch die Filme in diesem Jahr, also ein absolut legendärer Jahrgang mit Inception, The Social Network, 127 Hours, Black Swan, Toy Story 3, Winter's Bone, wer erinnert sich nicht heute noch an
Jennifer
den Film?
Lawrence.
Jennifer Lawrence, erster großer Auftritt. Auch das Jahr mit Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1. Ja, da kam für mich damals irgendwie alles zusammen und ich dachte, wow. Es gibt da noch diese Welt hinter der Welt. Und dabei sind die Oscars ja eigentlich doch eigentlich manchmal ziemlich Mainstream. Trotzdem, für mich war es der Kickoff und ich wusste, das muss ich ab jetzt jedes Jahr machen. Gewagte Outfits ertrinken im Blitzlichtgewitter. Prominente lachen, weil sie so tun, als könnten sie über sich lachen und weinen, bevor das Orchester ihre endlose Dankesrede zwangsbeendet. ProSieben quält uns mit den immer gleichen Werbeunterbrechungen und Steven Gätjen wringt deutsche Worte aus Hollywood-Stars. Wir sprechen natürlich über die Oscars 2026. Es ist wieder soweit. Und Charlie, wir haben es ja gerade im Intro auch schon offengelegt. Wir machen das beide regelmäßig und haben es letztes Jahr sogar zusammengetan. Wir haben zusammen die Nacht durchgemacht. Wir werden es dieses Jahr wieder tun und müssen
Ja.
uns jetzt vorher, weil wir einen Podcast zum Thema Soundtracks haben, natürlich über die nominierten besten Scores und auch ein bisschen über die Songs heute sprechen und einschätzen, ob es ein Top- oder Flop-Jahrgang geworden ist. Ich bin sehr, sehr gespannt.
Ja, wir werden ergründen, sind diese Oscar-Nominierungen verdient, würde ich sagen. Die müssen wir mal nachfühlen. Und ich habe das Gefühl, da sind ein paar dabei, denen ich die Nominierung eher wegnehmen würde. Aber mal schauen, mal schauen, mal schauen, auch was deine Meinung dazu ist.
Bevor wir jetzt aber sofort ins Abhaten kommen, würde ich dich bitten, uns einmal zu verraten, wie man diesen Podcast am besten hört.
In den Shownotes dieser Podcast-Folge findet ihr einen Link zu den Playlists, entweder auf Spotify oder auf anderen Streaming-Services eures Vertrauens, wo ihr die Musik mit uns hören könnt. Auf Spotify sind alle Sprechparts und Tracks zusammen in einer Playlist. In anderen Musikstreaming-Services funktioniert das leider nicht. Da müsst ihr ein bisschen zwischen der Podcast-App und Musik-App hin und her springen. Aber das kriegt ihr hin. Und ja, hört mit uns gemeinsam mit. Und schreibt uns auch gerne bei Instagram oder bei Spotify in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, dass dieser Soundtrack, diese Soundtracks, die wir gleich hören werden, ihre Nominierung für den Oscar wirklich verdient haben.
Okay, dann ohne weitere Umschweife würde ich sagen, steigen wir ein. Wir wollen nämlich die 5 nominierten Scores alle einmal durchsprechen. Wir haben die uns vorher so ein bisschen aufgeteilt. Jeder hat sich in einen reingezwungen und ich übergebe jetzt das Wort an dich. Welchen Score hast du uns zuerst mitgebracht?
Ja, ich dachte, wir steigen mal ein mit Sinners. Über Sinners haben wir ja schon geredet in unserer Jahresrückblicksfolge vom letzten Jahr. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht so tief nochmal rein. Es ist ein Western, es ist ein Horrorfilm, ein Vampir-Horrorfilm, in dem eben Musik und schwarze Kultur, Musik aus POC-Kulturen auf Weiße trifft. Und dabei ist ein ganz toller Soundtrack entstanden, vielleicht der beste, den wir hier heute haben, darüber können wir noch reden.
Oh, okay.
Und ein Track von diesem Soundtrack ist auch für den besten Song nominiert, den haben wir aber letztes Mal schon gehört, I Lied to You. Und dieses Mal habe ich mich noch für einen anderen Track vom Soundtrack entschieden, nämlich Last Time I Seen the Sun. Der wird gesungen von Alice Smith, einer ganz tollen R&B, Soul- und Blues-Sängerin, und Miles Kattan, der auch mit einer der Hauptrollen im Film spielt. Wie schön ist dieser Track, Mirko? Wie schön ist dieser Track?
Also ich finde ihn sehr balladig, auf jeden Fall. Ich stelle mir irgendwie vor, wie die beiden SängerInnen da sich gegenseitig ins Gesicht schreien, während sie das performen. Also es ist nicht ganz kraftlos, aber ich finde eigentlich zum Film passt es gar nicht so gut. Also für mich ist Sinners einfach ein total cooler Film. Das ist die Definition von cool. Und so gar nicht anbiedernd. Man hat ja da diese zwei Hauptfiguren, die eigentlich gar nicht so likable sind, sage ich mal vorsichtig. Und dieser Song, der ist jetzt für mich eher so ein bisschen Oscar-Verleihung halt. Also der klingt fast so, als hätte man damit gerechnet, dass dieser Song nominiert würde und nicht I Lied to You oder vielleicht beide. Aber, also ich bin nicht ganz überzeugt, aber er ist auch nicht schlecht und natürlich an der Stelle im Film gut platziert und die Thematik des Sonnenaufgangs, des Sonnesehens, des Aufwachens, wenn ich träume, dann weck mich nicht auf, ist natürlich mit der Vampir-Thematik sehr verwandt. Die kratzige Gitarre im Hintergrund ist auch ganz cool, aber ich bin nicht ganz an Bord.
Ja, also ich muss sagen, mir fallen fast meine Augen aus dem Kopf, wenn ich das höre, vor Schreck. Nee, ist das ein Bild, was man sagt? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht sind also, das noch meine Grippemedikamente.
Ich habe das Bild vor Augen gerade.
Ja, nein, aber so, ich bin geschockt auf jeden Fall, dass du den nicht so schön findest.
Nein, ich finde es okay.
Ja, ich muss sagen, es ist jetzt auch ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Dementsprechend, vielleicht habe ich da auch ein falsches Bild irgendwie abgespeichert. Aber für mich passt dieser Song komplett zum Film, zu den Themen des Films. Und ich finde den wunderschön. Ich finde dieser Wunsch nach Erlösung, der da irgendwie rauskommt, aus dem Text des Tracks total toll und gleichzeitig dieses Bittersweet, dieses and if I'm dreaming, then please don't wake me up. Ach, ich weiß nicht, das ist eine ganz tolle Zeile einfach. Und die wird mit so einer Inbrunst gesungen. Das kriegt mich die ganze Zeit. Und fügt sich für mich auch einfach musikalisch super in den Film ein. Ich habe jetzt nochmal mich durch den ganzen Soundtrack so ein bisschen gehört in der Vorbereitung auf die Folge und würde auch sagen, ich habe eben schon gesagt, dass ich den Soundtrack super finde, aber ich finde, das ist wirklich einer der spannendsten oder der spannendste mit, der irgendwie nominiert ist, weil sich einerseits so verschiedene Musikstile miteinander vermischen, gleichzeitig der Blues irgendwie durch alles durchscheint und gleichzeitig gibt es ja beim Blues, ich weiß gar nicht, wie sehr du da drin bist, ich bin ja jetzt auch nicht die große Hoheit des Blues, die da alles erklären kann, aber es gibt so ein Standardschema, was Bluesmusik angeht. Das besteht aus 12 Takten und es gibt immer so 3 gesungene Zeilen und die ergebende Strophe nach dem AAB-Schema. Das heißt, du hast ganz oft in klassischen Blues, Songs der 20er, 30er Jahre, eine Zeile, diese Zeile wird wiederholt und dann wird die dritte Zeile eingeleitet, die musikalisch auch nochmal ein bisschen anders ist. Also diese Struktur findet man auch in den Akkorden wieder. Auch da gibt es so eine sehr feste Struktur. Und in dieser dritten Zeile gibt es dann erst die Auflösung textlich und musikalisch von der Spannung, die über die ersten beiden aufgebaut wird. Also zum Beispiel gibt es einen Song, der heißt Rising High Water Blues von Blind Lemon Jefferson. Da heißt es, Backwater rising, southern peoples can't make no time. I said, Backwater rising, southern peoples can't make no time. And I can't get no hearing from that Memphis girl of mine. Also so als Beispiel für diese Struktur.
Mm.
Und die hat man in dem Soundtrack an ein paar Stellen, diese klassischen Blues-Songs. Das sind aber immer die Songs, die eher im Film selbst so ein bisschen mal so angespielt werden, aber jetzt nicht die Songs, die auf dem Soundtrack komplett ausproduziert werden. Und die Songs, die ausproduziert werden, vereinen noch viel mehr Einflüsse. Auch der Blues hat sich ja weiterentwickelt und da werden viel mehr Genres miteinander vermischt. Und trotzdem, finde ich, scheint der Blues durch alles durch. Und das finde ich einfach musikalisch total schön, beeindruckend und total cool, da so ein bisschen musikhistorisch Entwicklungen mit nachzuverfolgen und wie die aufgegriffen werden. Dementsprechend, ja, ich bin einfach super angetan. Aber vielleicht war das jetzt einfach nicht dein Track, Mirko.
Was ich aber schon interessant fand, jetzt wo du gerade noch mal so auf die Struktur eingehst, dass es zweimal diese Tempi-Wechsel oder Rhythmuswechsel gab, die einen dann auch so ein bisschen irritieren beim Hören. Und ich musste an eine Szene denken im Film, wo einer der Charaktere erzählt, wie er diese Rhythmuswechsel benutzt hat, um das Publikum zu verarschen oder Leute, die versucht haben, mitzutrommeln, mitzuklatschen, zu verarschen.
Mm.
Ich muss aber noch mal fragen. Es ist ja eine Nominierung für Ludwig Göransson, der ja den Score gemacht hat. Ist jetzt dieser Track auch irgendwie aus der Feder von Ludwig Göransson oder zumindest teilweise, weißt du das?
Ja, der ist von ihm mitgeschrieben und produziert.
Ah,
also,
okay.
Er ist auf jeden Fall als Produzent in den Credits auch bei diesem Song angegeben. Und soweit ich weiß, hat er auch die ganzen anderen Tracks auf dem Soundtrack, auch die, die gesungen werden, mitproduziert. Unter anderem hat er sich dann andere BluesmusikerInnen mit dazugeholt.
Hm.
Aber das stammt schon mit aus seiner Feder alles.
Hm.
Genau, also es gibt natürlich Momente im Score, die ein bisschen instrumentaler sind, aber er hatte eigentlich an allem seine Finger mit im Spiel, soweit ich weiß.
Ah, okay, gut, dann verstehe ich diese Nominierung vielleicht auch ein bisschen besser, weil ich das Gefühl hatte, dass die Score-Anteile, also das, was zwischen den Songs passiert, fand ich jetzt nicht so besonders interessant in Sinners. Wenn aber jetzt hier Filmmusik die ganzen Songs mitmeint, dann verstehe ich das natürlich schon.
Das ist tatsächlich eine Sache, die ich mich auch gefragt habe, inwiefern das Ganze eigentlich bei dieser Oscar-Kategorie Best Original Score zusammengewertet wird oder eben nicht.
Mhm.
Und ich habe da nochmal diese Kategorie gegoogelt und bin auf den Wikipedia-Artikel mal gegangen. Da habe ich auch herausgefunden, dass es tatsächlich lange eine Zweiteilung gab von den Kategorien. Dass es einerseits Best Original Music für irgendwie Drama und für Musical gab. Die gab es irgendwie mehrere Jahrzehnte lang. Das wurde dann aber irgendwann aufgelöst. Ich habe jetzt keine weiteren Vorgaben zum Score, da, wie er nominiert, also ab wann er nominiert werden kann und ab wann nicht, mehr gefunden, dass es irgendwie orchestral sein muss oder so. Und ich meine, wenn man sich viel Musik anguckt, die schon nominiert wurde, die auch mal elektronischer ist oder sonst was, da fände ich es jetzt auch komisch, wenn es da wirklich musikalische, klare Kriterien gäbe, die das Ganze so einschränken würden. Ja, von daher würde ich jetzt schon mal denken, dass das mit reinzählt, aber ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Ich habe da keine genauen Angaben zugefunden.
Ich würde mich an dieser Stelle auch schon mal festlegen und sagen, ich glaube, der wird's. auch die Tatsache, dass Sinners sich als Film ja so sehr um Musik dreht und Musik auch so feiert. Also alles andere würde mich total überraschen. Ich weiß nicht, was die BuchmacherInnen sagen, aber also ich werde beim großen Oscar-Tippspiel auf jeden Fall Sinners ankreuzen. Ich sehe da vielleicht auch aufgrund der fehlenden Konkurrenz, sehe ich da eigentlich keine andere Möglichkeit.
Aber würdest du sagen, das Ganze musikalisch jetzt zusammengenommen, das hat auf jeden Fall eine Nominierung und vielleicht auch einen Win verdient?
Also genauso wie du bin ich kein großer Blues-Kenner. Trotzdem hat mich das hier und da schon sehr beeindruckt im Film. Und natürlich, I Lied to You, du hast es mitgebracht bei unserer großen Jahresabschlusssendung, wo alles so ineinander blutet, wo man dann von diesen klassischen Instrumenten zur E-Gitarre wechselt, dann kommt der Hip-Hop rein und so weiter. Das ist natürlich schon super beeindruckend und nimmt Musik einfach auch nicht nur als Hintergrundgedudel, wie bei dem nächsten Soundtrack, den ich gleich vorstellen werde, sondern macht Musik ja wirklich zum Protagonisten oder zu einem Handlungselement dieses Films. Und ich finde, deswegen wäre alles andere einfach sehr seltsam. Und das finde ich natürlich auch toll. Ich habe jetzt persönlich den Sinner-Soundtrack nicht rauf und runter gehört, aber ich finde das schon gut.
Okay, das heißt, er hat auch dein Stamp of Approval gekriegt. Das heißt, Sinners, Ludwig Göransson, wenn du gewinnst, du hast unseren Segen. Vom Nummer 1 Soundtrack Radio Deutschlands. Dem das, einzigen.
Das kann man vielleicht wirklich so sagen.
Ja, ja. Alright. So, du hast jetzt schon angeteasert, dass du jetzt auch noch was für uns mitgebracht hast, was dir vielleicht auch gar nicht so gut gefallen hat. Ich bin mal gespannt. Was hast du als nächstes parat?
Also, ich finde es wirklich besonders, weil hier kommen zwei Sachen zusammen, nämlich ein Filmemacher und ein Soundtrack-Composer, die für mich dieselbe Entwicklung durchgemacht haben. Sie sind an einem toten Punkt angekommen, bei dem ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich damit anfangen soll. Und ich habe die eigentlich beide mal sehr gerne gemocht. Es ist natürlich Guillermo del Toro mit seinem Film Frankenstein und Alexandre Desplat mit dem Soundtrack dazu. Und wir hören jetzt das, was ich dachte, noch am ehesten wirklich interessant anzuhören ist aus diesem ganzen Soundtrack, nämlich den Track Fire. Man muss sich vorstellen, dass Frankenstein im Keller des Labors sitzt, also Frankensteins Monster, pardon. Flammen brechen aus, das Gebäude explodiert so halb und wir erleben einen ganz dramatischen Wendepunkt im Film. Fire.
Ja, das war irgendwie schon sehr generisch, oder?
Ja, hinten raus schläft man dann doch wieder ein bisschen ein. Und in der Mitte ist man kurz wach, weil es laut ist.
Ja, es gibt halt so einen Bruch irgendwie, ne? In der Mitte des Tracks. Da habe ich auch sofort angefangen zu schreiben und ich dachte, ach, es passiert ja doch mal was Spannendes.
Mhm.
Aber ansonsten bleibt das nicht hängen. Das ist alles irgendwie nett dahin komponiert und das ist jetzt auch nicht. Das ist ja jetzt handwerklich nicht schlecht in irgendeiner Form, aber es ist so generisch. Es könnte für 100 verschiedene Filme der Soundtrack sein irgendwie. Es sticht nichts raus, es geht unter. Ich bin so ein bisschen ratlos. Gleichzeitig frage ich mich, okay, wäre der Film, den es dazu gibt? Ich habe ihn mir jetzt auch angeguckt für diese Folge und auch ich werde kein Fan von Guillermo del Toros Spätwerk. Aber wäre dieser Film besser, würde ich den Track dann vielleicht cooler finden, weil der irgendwie mit cooleren Bildern aufgeladen wäre? Maybe. Ich glaube, ein guter Film kann schon helfen, den generischen Soundtrack irgendwie cooler klingen zu lassen. Aber ja, ich höre das und denke so, gut, nächster Track brauche ich jetzt nicht, oder? Ich weiß nicht, wie hast du den wahrgenommen? Es ist auf jeden Fall, glaube ich, schon einer der spannenderen Tracks, den du gewählt hast.
Wie gesagt, das war für mich der Highlight-Track, als ich dieses ganze Album nochmal durchgehört habe. Aber auch während des Filmschauens ist mir da absolut nichts aufgefallen, will ich so sagen. Also auch nicht, dass ich dachte, das ist ja eine schreckliche Idee, hier diesen Track einzusetzen oder so. Aber genau das ist es eben. Dieser Film dudelt sich inhaltlich, aber auch musikalisch einfach so durch. Und man muss schon wirklich dann mal von einfach irgendeinem lauten Blasorchester aufgeweckt werden daraus, um überhaupt zu erinnern, hallo, ich spiele hier gerade Musik übrigens. Und dann denkt man so kurz, ach so, ja, ich glaube, das war ein Akzent. Und dann ist er aber auch schon wieder vorbei und man wird langsam wieder so in den Schlaf da gespielt. Also ich finde es schon ein bisschen dramatisch für eigentlich für Guillermo del Toro und für Alexandre Desplat, weil das alles so irgendwie, ach ja, machen wir einfach mal, oder? Es wirkt einfach alles so wie, ich weiß nicht, so lustlos ist vielleicht zu viel gesagt, aber
Doch, nee, ist genau richtig. Ich weiß nicht, also so, es hört sich lustlos an. Ich glaube nach wie vor, dass Guillermo del Toro bei all dem, wie man ihn erlebt, in Interviews, was weiß ich, das ist ja schon ein netter Kerl irgendwie. Und man merkt auch, dass der richtig viel Liebe hat für das, was er macht. Dementsprechend ist es wahrscheinlich nicht lustlos, aber es sieht so aus, fühlt sich so an und klingt auch so im Soundtrack nach, nichtsdestotrotz irgendwie.
Also, wo ich die Lust spüre, ist beim Szenenbild. Ich glaube, das, also da spüre ich wirklich, dass er da alles reinwerfen wollte, die tollsten Möbel hinstellen wollte, ja auch sich tolle Architektur da ausgedacht hat. Das sieht ja auch alles wirklich sehr, sehr schick aus, diese ganzen Sets. Und safe wird er da auch, ich weiß gerade nicht, was noch in der Kategorie nominiert ist, aber ich meine, dafür ist der Film ja auch in dieser Liste der besten Filme. Dafür, dass der so oldschool, ja, so ein Ausstattungsfeuerwerk halt ist. Aber alles, was inhaltlich dann passiert oder so, muss diese Ausstattung nur tragen. Also muss eigentlich nur die Rechtfertigung dafür geben, dass das Ganze überhaupt irgendwie ein Film ist und man diese Möbel dahinstellen kann. Und das Gefühl habe ich eben hier bei dem Soundtrack auch, der so eine super weirde Danny Elfman-Kopie auch ist. Also ich kann da null. Also hättest du mir den jetzt gezeigt und gefragt, was glaubst du, wer das komponiert hat, hätte ich 100% Danny Elfman gesagt, aber einer seiner langweiligeren Soundtracks auf jeden Fall. Aber Alexandre Desplat ist so jemand, der für mich irgendwie entweder nur noch super langweilige Wes Anderson Scores immer wieder dasselbe macht oder irgendwie jemand ist, der seinen Charakter so total verloren hat. Und das war mal anders, weil den Soundtrack von The King's Speech zum Beispiel, den finde ich immer noch ganz toll. Oder von den letzten beiden Harry Potter Filmen, das fand ich auch sehr schön damals. Hab ihn immer verteidigt gegen die Leute, die gesagt haben, das ist nicht mehr Harry Potter Soundtrack.
Ja, ich
Aber
fand die auch
jetzt.
schlecht damals.
Die Soundtracks?
Ja, ich glaube, ich war auch kein Fan mehr von
Aber
denen. Das hat dir jetzt
Obliviate,
gefallen.
Charlie. Ach, egal.
Ja, hier, mittlerweile ist das Franchise ja sowieso
Ja,
10.000
ja,
Tore
ja,
gestorben,
ja,
aber ja.
ja.
Ach ja, ich weiß nicht, irgendwie, du hast schon recht mit dieser Danny Elfman-Kopie, aber Danny Elfman, das hat immer noch ein paar mehr Widerhaken irgendwie oder ein bisschen mehr Charakter, was der macht. Und bei Alexandre Desplat, das ist so identitätslos irgendwie. Ich denke
Ja,
mir, wer
total.
bist du, Alexandre Desplat? Irgendwie, es klingt immer wie so eine generische Kopie von einem Soundtrack, den du schon in drei vorherigen Filmen mal gehört hast, die du gesehen hast. Aber nicht wie irgendwas Eigenes, wo sich jetzt mal wer hingesetzt hat und gedacht hat, wie kann ich das jetzt irgendwie eigen mit meinen musikalischen Mitteln irgendwie zum Leben erwecken? Das klingt einfach nicht so. Das klingt für mich wie so ChatGPT-Soundtrack. So.
Absolut, ja, das stimmt. Und dazu muss man sagen, er hat ja sogar schon zwei Oscars gewonnen, nämlich für Grand Budapest Hotel und dann 3 Jahre später für Shape of Water. Und ich habe keine Erinnerung an den Soundtrack von letzterem auf jeden Fall. War wahrscheinlich auch irgendwie was ganz Niedliches, Süßes, bisschen Außerweltliches. Aber hier,
Ein paar
also
Streicher.
ein paar
Toll.
Streicher, ja, genau. Und dann noch ein bisschen diesen Walzer-Charakter oder so. Aber hier.
Ja.
Also das verstehe ich wirklich nicht. Und das dann aber, gut, das war jetzt nicht dieses Jahr. Trotzdem will ich nur mal sagen, dass Joe Hisaishi bisher noch nie in dieser Kategorie vorkam. Aber dass hier Alexandre Desplat vielleicht seinen dritten Oscar mitnimmt, ist eine unglaubliche Ungerechtigkeit der Filmwelt.
Ja, ich habe auch durch die Liste der letzten Nominierten nochmal geguckt und gesehen, dass Joe Hisaishi ja für The Boy and the Heron auf der Shortlist war, aber dann nicht final nominiert wurde. Da war ich auch schon wieder richtig
Crime.
sauer.
Crime.
Ja, aber wirklich, was nominieren die für Schrott? Also, wir können sagen, wir sind uns, glaube ich, alle einig, Alexandre Desplat hat seine Nominierung für diesen Soundtrack nicht verdient. Und
Nein.
falls der gewinnen sollte, wäre auch das unverdient. Alexandre Desplat soll mal ein bisschen noch an sich arbeiten.
Aber da würde ich wirklich sagen, Also das ist ausgeschlossen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also dann würde ich
Dass der wieder was
aber.
Cooles macht.
Nee, ach so, nee, das weiß ich nicht, dass dieser Film gewinnt für den besten Soundtrack. Also
Ach so.
wenn es nicht Sinners wird, es wird auf gar keinen Fall Frankenstein. Also da bin ich mir ganz sicher. Oder ich falle vom Glauben ab.
Okay. Vom Glauben abgefallen ist ein gutes Stichwort für den nächsten
Ja.
Soundtrack. Lass uns doch mal über den Soundtrack bzw. Score von Hamnet reden. Hamnet ist ein Film von Chloé Zhao. Es geht um das Leben der Familie von William Shakespeare, gespielt von Paul Mescal, und um den Einbruch der Pest zu der damaligen Zeit und ganz viel um Trauer und Traumabewältigung, auch unter anderem durch die eigene Kunst. Und es ist in meinen Augen abermals ein sehr schlechter Film, den man wirklich nicht schauen muss. Und ich finde es auch besonders schade, dass eine Regisseurin wie Chloé Zhao hier auch so ein bisschen so diesen männlichen Geniekult von so einem mitgenommenen Künstler irgendwie hinterherweint, sich am Ende dann irgendwie gar nicht mehr für die weibliche Hauptcharaktere interessiert und alles so ein bisschen verdummt und verkitscht, was nicht vor drei auf den Bäumen ist. Aber
Ja, das ist
das
hochalberne
war.
Story, dass ich da einmal reinspringen muss, weil ich genau den gleichen Gedanken hatte. Und wir haben den Film ja quasi gleichzeitig geguckt, aber nicht nebeneinander. Ich habe das
Ja.
überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, ungefähr 1,5 Stunden lang, die Prämisse des Films ist zu sagen, was ist eigentlich hinter den Kulissen passiert, als die Frau von Shakespeare die Care-Arbeit für die Kinder übernahm und es dann einen tragischen Tod in der Familie gab, während William Shakespeare in London war und seine Theaterstücke geschrieben hat. Und dann entscheidet sich der Film, in der letzten halben Stunde so eine komische Bohemian
Spoiler,
Raps
Spoiler Alert.
Spoiler Alert,
So.
so eine komische Bohemian Rhapsody Theateraufführung am Ende da reinzuballern, wo man nochmal irgendwie Best of Hamlet sieht. Und ja, man sieht, ja, das ist die richtige Trauer. Und irgendwie so dachte ich, hä? Das ist ja komplett entgegen der Prämisse dieses Films.
Voll. Es ist und ja. Ja, der Film nicht gut.
Nee.
Aber der Soundtrack, das ist vielleicht interessant, der ist von Max Richter. Vielleicht ist der Soundtrack ja besser. Wir hören jetzt gleich mal rein. Max Richter, kann ich schon mal dazu sagen, ist einer wahrscheinlich der bekanntesten Klassikkomponisten der jetzigen Zeit. Der trug auch schon oft viel Musik zu Filmen bei, unter anderem zum Film Ad Astra, zum Film Mary Queen and the Scots oder auch zur Serie The Leftovers, dieser ganz berühmten HBO-Serie. Und er verbindet oft Klassik-Elemente mit Ambient-Musik und Minimal-Musik. Und aus seinem Score zum Film Hamnet hören wir jetzt einen Track, und der heißt Of a Undiscovered Country.
Es ist schon ein bisschen schlimm, dass es manchmal auch andersherum funktioniert und es nicht so ist, dass ein Track von einem Film positiv aufgeladen wird und man sofort an die ganzen tollen Szenen denkt und dann ganz ergriffen ist sofort wieder. Es kann auch andersherum sein, wie jetzt bei mir in diesem Fall, dass der Track eigentlich ganz schön ist, aber er mich zurück in diesen Film nimmt und ich dann genervt bin und diesen Track nicht mehr so fühle. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Total. Aber ich würde noch nicht mal sagen, dass der Track so geil ist, um ehrlich zu
Nee,
sein.
also es ist ja auch kein Supertrack jetzt, aber ich, also wäre der in einem anderen Kontext, dann kann mich so dieses, es wird einfach immer lauter, schon mitreißen. Also diese ewige Wiederholung dieser Läufe, also diese Akkorde, die da gespielt werden, dass ich glaube,
Ja.
das würde für mich schon, also da bin ich einfach zu catchen. Aber in diesem Fall sind da irgendwie alle Türen zu, leider. Ja, wie ist bei dir?
Ja. Ja, ich kann noch eine kleine Geschichte erstmal zu dem Track erzählen. Es gibt nämlich einen anderen, sehr berühmten Track, der im Soundtrack und im Film vorkommt, von Max Richter, On the Nature of Daylight. Ich habe auch überlegt, ob wir den hier zusammen hören. Aber da der eigentlich von einem anderen Max Richter-Album kommt und damit eigentlich ja nicht Oscar-nominiert ist, dachte ich, werden wir den jetzt erstmal nicht hören. Aber der spielt eine Rolle für diesen Track. Denn On the Nature of Daylight, wie gesagt, stammt von einem anderen Max Richter-Album, The Blue Notebooks, wahrscheinlich mit sein bekanntestes Album, ein Protestalbum, was er 2003 angesichts des Irakkriegs aufgenommen hat. Und den Track hat man schon in super vielen Filmen gehört. In Shutter Island zum Beispiel von Martin Scorsese, aber auch in Arrival von Denis Villeneuve und jetzt auch in Hamnet. Und eigentlich sollte der in Hamnet gar nicht vorkommen. Max Richter wollte den jetzt nicht nochmal aus der Mostenkiste holen und hat stattdessen einen neuen Track geschrieben. Das ist der, den wir jetzt gerade gehört haben. Ja, der sollte eigentlich im großen Finale erklingen, in der großen Endszene. Chloé Zhao hat sich aber letzten Endes dennoch durchgesetzt und den bekannten Track, den man schon kennt, verwendet, sodass der Track, den wir jetzt gehört haben, nur über die Endcredits zu hören ist. Und ich finde das sehr schade. Jetzt muss ich nochmal über Hamnet ranten, weil ich finde, das ist so eine abgeschmackte Kackentscheidung, diesen bekannten Track in diesem Film einzusetzen. Ich habe innerlich nur gecringed und die Augen verdreht, als dieser Track im Film langsam ertönt, weil man den halt auch, wenn man jetzt schon ein paar dieser Filme gesehen hat, den hat man schon in so vielen Kontexten gehört, den habe ich schon in irgendwelchen TikTok-Filmen Edits gesehen, immer wenn irgendwas besonders emotional sein soll. Und irgendwann ist ein Track einfach durchgenudelt. Irgendwann ist es dann. Und dann irgendwie da den großen finalen Moment, der mir sowieso missfallen hat, im Film, dann auch noch mit dieser abgeschmackten Musik dazu unterlegen. Nee, da bin ich wirklich sauer gewesen. Und dann habe ich im Nachhinein gehört, dass dieser Track existiert, der dann wie gesagt über die Endcredits läuft. Und dann dachte ich, der Track ist jetzt auch nicht der Bringer, aber der ist okay. Also ich glaube, der hätte die Funktion auch erfüllt im Film. Weiß nicht, warum man diese Entscheidung getroffen hat. Aber ja, Hamnet hat mich einfach sehr frustriert zurückhinterlassen. Und ich muss sagen, der Soundtrack an sich jetzt insgesamt, ich habe ja auch nochmal reingehört, ja, ist nett. Aber ich glaube, ich finde jetzt auch nicht den großen Zugang zu Max Richter von den Sachen, die ich kenne. Ich finde es schon sehr sehr getragen und sehr, ja, weiß nicht, da kommen nochmal die Streicher und alles ist sehr langsam und steigert sich und dann wird auf alles nochmal ein bisschen länger, noch ein bisschen Hall drauf geballert. Ach, ich weiß auch nicht. Irgendwie, mich hat es jetzt nicht so gekriegt. Ich bin aber auch nicht super krass im Werk von Max Richter drin. Ne? Von daher, vielleicht tue ich ihm da jetzt auch Unrecht von dem, was ich kenne, aber der Soundtrack hat mich jetzt nicht so abgeholt, aber was denkst du, Mirko? Du hast den Film ja jetzt auch, wie gesagt, gesehen. Oscar verdient, yes or no?
No, würde ich sagen, no. Aber das erklärt einiges, wie du sagst, dass eigentlich, also ich kann mir richtig vorstellen, wie im Schnittprogramm einfach in The Nature of Daylight der Mut war, also einfach das Stück, das man drunter gelegt hat, um sozusagen, ja, so könnte das ungefähr am Ende klingen. Und dann verliebt man sich doch irgendwie zu sehr in diesen Track und sagt am Ende, sollen wir nicht einfach doch das Original irgendwie nehmen? Und auch wenn der natürlich tot ist inzwischen, der Track On The Nature Of Daylight, ist der trotzdem schöner als Of The Undiscovered Country, würde ich sagen. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn der jetzt da gewesen wäre. Ich finde, das rettet beides die Szene nicht, in der es spielen würde. Aber es stimmt, also es ist natürlich eine total unoriginelle Entscheidung. Ich dachte am Anfang noch, als diese Frauenstimme da so zart reinhaucht in den Track, da musste ich denken an Herr der Ringe 1. Dieser eine Track, wenn Gandalf bei der Brücke von Khazad-dûm in die Dunkelheit stürzt. Und der wurde ja dann, glaube ich, beim Trailer von Man of Steel wiederverwendet, was dann irgendwie ikonisch wurde. Und man sieht Superman, wie der irgendwie über so ein Feld läuft und da sind dann so Handtücher, die auf einer Wäscheleine hängen und so flattern. Irgendwie musste ich kurz an den denken und dann habe ich so während des Hörens gedacht, ich hätte jetzt mehr Bock, den nochmal zu hören, glaube ich, weil der gut ist, weil der sehr gut ist. Und der hier war dann doch einfach ein bisschen lahm. Ja. Aber ich will trotzdem nochmal mich für Max Richter stark machen und sagen, in den beiden Filmen The Congress und Waltz with Bashir, beide von Ari Vollmann, da hat er einen richtig coolen Soundtrack abgeliefert. Und sonst kenne ich mich nicht so aus mit seinem Werk.
Okay. Ja, aber das sind auch super Anspieltipps schon mal. Also, das ist es jetzt nicht. Verdient er den Oscar dafür? Nein. Aber wir können wenigstens zwei andere Alben vielleicht nochmal auf der Playlist packen. Das ist doch mega. Ja, Mirko, wollen wir das, was du uns als nächstes mitbringst, hier noch auf der Playlist packen? Wir werden es jetzt herausfinden. Welcher Score kommt als nächstes?
Das hängt jetzt ganz von dir ab, Charlie. Denn ich habe zwei mögliche Tracks aus diesem Soundtrack, den ich nämlich tatsächlich ziemlich gut finde. Ist dir eher nach einem absoluten Stress-Track jetzt gerade oder willst du eher was Cooles, Interessantes, was im Film aber nicht besonders präsent ist oder vielleicht sogar gar nicht vorkommt? Ich bin mir gar nicht sicher.
Ja, wir nehmen schon das, was im Film vorkommt. Wir stressen uns jetzt ein bisschen.
Dann stressen wir uns ein bisschen.
Das ist auch okay.
Das ist auch okay. Mhm. Dann hören wir jetzt den Track Ocean Waves aus dem Soundtrack von One Battle After Another von Johnny Greenwood. Und dieser Track ist eigentlich im Film ungefähr eine halbe Stunde lang, aber jetzt hören wir nur die 2-Minuten-Version davon. Und ja, wenn ihr vielleicht gerade irgendwie draußen seid, versucht mal so ein bisschen den Vibe, den Stress-Vibe zu spüren. Vielleicht steht ihr gerade in der Tram, in der S-Bahn, lauft über die Straße, Leute kreuzen euren Weg von links und rechts, bringt euch mal so richtig so eine Stressstimmung.
Stressig trifft es ganz gut, was du ja vorab schon als Vorwarnung reingegeben hast. Ich finde es aber auch super interessant. Gleichzeitig frage ich mich, ob ich da auch einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, ich mochte den Film, ich kann mich auch, glaube ich, daran erinnern, in welcher Sequenz so dieser Track vorkommt oder eine sehr langgezogene Version des Tracks. Und die Szene fand ich super toll, deswegen weiß ich nicht, ob ich das deswegen auch jetzt sehr, sehr positiv auflade einfach. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich finde es auf jeden Fall kreativ. Das ist, wenn wir jetzt eben diesen Frankenstein-Score gehört haben, wenn man das dagegen hält und auch gegen den Max-Richter-Track, das ist halt schon kreativer. Irgendwie. Und das hat mehr Eigensinn. Und das mag ich. Auch wenn das jetzt nicht der Track ist, wo ich denke, geil, den höre ich jetzt 100 Mal und den packe ich mir in eine Playlist rein. Und ich kann kaum erwarten, den morgens auf dem Weg zur Arbeit auf dem Fahrrad richtig laut auf meinen Kopfhörern zu hören. Das nicht. Aber das muss ja auch nicht immer das Kriterium sein, ob man es jetzt wieder hören würde. Ich finde es schon ein sehr spannendes Stück einfach.
Da muss ich dir widersprechen. Ich habe nach dem Kinogang gedacht, ich will diesen Track jetzt sofort wieder hören. Ich war so voll in der Mood.
Ach, wirklich?
Und ich habe das, also er ist in meiner Playlist und ich habe den in meiner Freizeit jetzt auch schon mehrfach gehört. Und ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht sagen, ob es mir hilft, Stress abzubauen oder ob er Stress aufbaut oder was mir das, wieso mir das gefallen würde, wenn das so wäre. Mhm. Aber es ist so. Also ich bin ein totaler Fan von Stressfilmen. Und das ist für mich One Battle After Another total. Aber auch von Stressmusik. Also es ist irgendwie so eine slow burnende Anstrengung in meinem Gehirn, die dafür andere Teile meines Gehirns vielleicht kurzzeitig ausschaltet. Und das ist irgendwie entspannt. Ich weiß es nicht. Da muss ich nochmal genauer hingucken. Auf jeden Fall hat mir diese Szene so wie dir auch extrem gut gefallen. Es geht in dem Film One Battle After Another um ja eine linksextreme Terrorgruppe, die French 75, und Leonardo DiCaprio ist der Charakter, den wir so ein bisschen durch den Film verfolgen, und es gibt einen Zeitsprung. Niemand dieser Terroristen ist mehr so richtig aktiv, die haben sich alle versteckt, haben jetzt neue Namen, leben eigentlich langweilige Leben, und dann holt die Vergangenheit sie aber doch irgendwie ein, und in der beschriebenen Sequenz muss sich DiCaprio an einen alten Code erinnern, den er mal vor 30 Jahren wusste, und muss den am Telefon durchgeben. Und gleichzeitig passieren noch 100 andere stressige Sachen. Eine Kleinstadt wird von einem Bataillon der Armee überrannt. Gleichzeitig hängt DiCaprio die ganze Zeit am Telefon, muss diesen Code durchgeben, sich im Dachboden vom Karatelehrer verstecken, und es passieren noch 10 andere Sachen gleichzeitig. Und diese ganze halbstündige Sequenz in der Mitte des Films ist so ein Masterpiece. Also ich habe so selten so mich euphorisch darüber gefühlt, wie da alles zusammenkommt, wie gut das funktioniert, wie witzig das ist, wie angespannt man ist und gleichzeitig gelöst darüber lachen kann, wie blöd die Situation ist. Also das war wirklich absolut meisterhaft, und ich fand, davor und danach ist der Film auch ganz gut, aber nie mehr so gut wie in diesem Herzstück, in diesem stressigen Herzstück des Films. Ich hab's geliebt.
Ja, ich kann dir da komplett zustimmen, und ich muss sagen, dass ich bisher mit dem Werk von Paul Thomas Anderson gar nicht so viel anfangen konnte, bis zu diesem Film. Ich habe aber auch noch nicht alles gesehen. Ich kenne nur 2 Filme, und das ist There Will Be Blood. Das ist ja auch so ein Film, der immer so, ist einer der besten Filme ever gehypt wird. Und für mich hat der gar nicht funktioniert. Ich fand den super anstrengend und super blöd irgendwie. Und dann gab es den Film Punch Drunk Love und in den bin ich auch gar nicht reingekommen. Den mochte ich auch überhaupt nicht.
Oh, interessant.
Und hier, das war jetzt ein Film, da hat es für mich irgendwie Klick gemacht. Und das hat mich richtig gefreut, dass ich an dem so viel Freude haben konnte. Diese Sequenz ist wunderschön gefilmt, hat auch unfassbar gutes Comedic Timing. Das ist auch eine Sache, die mir schon bei Punch Drunk Love aufgefallen ist, auch wenn es, wie gesagt, da nicht für mich so gut funktioniert hat. Das ist ja aber auch schon so ein bisschen ein Stressfilm.
Mhm. Auch mit Stress-Soundtrack.
Genau, genau. Aber ja, hier kam das alles für mich zusammen. Allein, ich denke immer wieder daran, es gibt eine Szene, wo jemand dann in so eine kleine Falltür verschwindet und dann rollt dieser Teppich, ist so perfekt passend zur Musik, wieder an die Stelle zurück über dieser Falltür. Das ist einfach so schön. Ich weiß nicht. Ja, hatte ich auch richtig viel Freude dran. Und der Soundtrack ist da auch so ein einnehmender Charakter, dass, ja, ich bin jetzt nicht so Riesenfan wie du, aber ich finde schon, das ist einer der besten, auf jeden Fall, der da nominiert wurde, zusammen mit dem Sinners.
Riesenfan.
Und vielleicht, ja, aber wenn wir es wirklich rein auf Score beschränken, auf, sage ich mal, das Instrumentale, ist es vielleicht auch der beste, den man da so hören kann, der dieses Jahr nominiert ist. Ja, also da bin ich auf jeden Fall angetan.
Trotzdem würde es mich, glaube ich, ein bisschen ärgern, wenn jetzt Johnny Greenwood ausgerechnet hierfür den Oscar gewinnen würde, denn ich mag alle seine Soundtracks und die meisten davon auch ein bisschen mehr als jetzt One Battle After Another. Also sowas wie Inherent Vice oder Der seidene Faden, The Master, There Will Be Blood oder Spencer fand ich war auch ein extrem schöner, jazziger, beunruhigender Soundtrack.
Ja, Spencer.
Ja, das ist so, wie wenn DiCaprio dann für The Revenant am Ende den Oscar gewinnt. Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Es wäre schon okay. Es passiert eh nicht. Deswegen muss ich da gar nicht drüber nachdenken. Aus dieser Liste wäre er mir persönlich, glaube ich, immer noch der liebste Pick, um etwas zu gewinnen. Mhm. Und wie du schon sagst, ich finde, der hat, selbst wenn das kein easy listening ist, der hat einfach Ideen. Der hat Momente, wo man sagt, ach, das ist ja jetzt interessant mal zu machen. Also auch den Track, den ich jetzt nicht mitgebracht habe, er heißt Trust Device, könnt ihr euch ja trotzdem freiwillig anhören, wenn ihr möchtet, ist total interessant komponiert und da spielt so eine, ich weiß nicht, ist es irgendwas zwischen Orgel und Chiptune, ich kann es gar nicht sagen, spielt so eine sich wiederholende Melodie. Johnny Greenwood, ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, der Gitarrist von Radiohead ist Johnny Greenwood. Und sein Kollege Tom York ist ja ebenfalls ins Soundtrack-Game eingestiegen und hat für Luca Guadagnino den Soundtrack für Suspiria gemacht, der auch sehr gut ist und auf eine ganz andere Art und Weise unsettling. Aber beide haben irgendwie gemeinsam, dass sie es immer schaffen, diese entrückten, irgendwie beunruhigenden Scores zu schreiben. Also mir gefällt das ganz gut, aber ich würde auch niemanden zwingen, den mit mir zu hören. Aber ich mag's. Ich mag's sehr.
Ja, super schön. Dann lass uns doch jetzt zu einer Sache gehen. Ich sage einfach mal als Überleitung, die ich nicht so mag. Es geht um einen Film, an dem ich wirklich gar keinen Gefallen gefunden habe. Es geht um Bugonia, ein Film von Yorgos Lanthimos und ein Remake des südkoreanischen Films Save a Green Planet von Jang Joon-won aus dem Jahr 2003. Es geht um Michelle Fuller, gespielt von Emma Stone. Sie ist CEO von einem Pharmaunternehmen und wird eines Tages von zwei Verschwörungstheoretikern, Teddy und Don, gekidnappt, denn sie sind sich sicher, die Erde ist eigentlich von Aliens gesteuert und Michelle ist einer dieser Aliens. Und es ergibt sich so ein kammerspielartiger Thriller, den ich im Gegensatz zu anderen Filmen hier heute nicht nur schlecht fand, weil ich fand Hamlet schlecht, ich fand Frankenstein schlecht so. Das sind alles Kackfilme, aber die haben, weißt du, die haben halt wenigstens noch irgendwie Liebe. Also so Chloe Zhao, ich weiß nicht, was sie da am Ende geritten hat, aber sie hat es wenigstens gefühlt und mit Inbrunst irgendwie auf eine Leinwand gebracht. Das ist nix, aber sie, das war irgendwie ehrlich und leidenschaftlich schlecht. Und genauso ist es so auch noch ein bisschen bei Frankenstein. Da ist wenigstens die Liebe zum Detail da. Ich zweifle an keiner Sekunde daran, dass Guillermo del Toro das irgendwie liebevoll, leidenschaftlich meint, auch wenn es sich total lustlos anfühlt, wenn man es anguckt. Aber wenn ich Bugonia sehe, ich finde den wirklich in diesem Zynismus gegenüber der Welt, in dieser auch so ein bisschen, eigentlich sind wir Menschen, die wahren Monster-Message, so abgedroschen, so blöd. Ich, so, ja, so zynisch, ich verachte das. Ich verachte so ein Kino und ich verstehe nicht, wie sowas überhaupt nur ansatzweise Critical Acclaim kriegen kann. Ich finde, wenn man so einen Film dreht, dann sollte man sich eigentlich in Grund und Boden schämen, dass man so einen Schund gedreht hat. Also das ist wirklich, okay. Ich finde den wirklich ganz, ganz schlimm. So, aber, und jetzt kommt der Plot-Twist, es gibt ja einen Soundtrack. Und es gibt den Soundtrack von Jerskyn Fendrix. Der hat auch schon den Soundtrack zu den zwei vorherigen. Ja, Jerskyn Fendrix ist schon geil. Der hat auch die Soundtrack.
Ich jemand, der in der Cantina Bar Mos Eisley irgendwie auftritt. Jerskyn Fendrix.
Ja, der könnte seinen eigenen Wikipedia-Artikel haben, ja. Auf jeden Fall.
Babu Frick.
Ja, der hat auch schon. Oh, Babu Frick war toll. Ein Lichtblick in einem schlimmen Film. Ja. Anyway, Jerskyn Fendrix hat bisher auch schon Soundtracks für Kinds of Kindness und Poor Things gemacht, also die zwei vorherigen Filme von Yorgos Lanthimos. Und mal schauen, vielleicht ist der Soundtrack ja besser. Wir hören rein in den Track Resurrectionem.
Ja, okay, so isoliert fand ich das jetzt tatsächlich ganz cool. Also im Film Bugonia habe ich die ganze Zeit nur gedacht, wieso muss mich dieser Soundtrack da so durchstressen durch diesen, also es ist jetzt ironisch, dass ich das sage, nachdem ich gesagt habe, ich liebe die Stressfilme, aber ich hatte das Gefühl, hier basiert der Stress vor allem darauf, dass die Musik sehr unerwartet losgeht und sehr laut ist. Da gab es mehrere Sequenzen im Film, wo ich dachte, wieso schreit mich das die ganze Zeit so an, dieses Orchester. Das kann man doch auch irgendwie anders einsetzen. Und ich mochte total den Score von Poor Things, der ja auch schon von Jerskyn Fendrix war, der was ganz anderes, irgendwie lieblich entrücktes, anderswältiges, außerirdisches auch schon hatte. Und davon habe ich hier jetzt gar nichts mehr gespürt. Dieser Track jetzt wiederum so in der kontrollierten Umgebung von Spotify, fand ich ganz schön, fand ich so ganz schön, ihn zu hören. Erinnere mich aber auch nicht mehr an die Szene des Films, falls der überhaupt irgendwo im On zu hören war.
Ich glaube schon, ich habe aber jetzt gerade auch vergessen, in welcher Szene, um ehrlich zu sein. Aber es ist ein Film, den ich auch am liebsten verdrängen will. Und es ist ein Soundtrack, den ich aber dann doch sehr viel besser fand. Und das hat mich dann doch auch überrascht. Ich habe an dem Track jetzt auch speziell richtig viel Gefallen gefunden. Ich finde ihn so spannend in dieser stetigen Auf- und Abwärtsbewegung, die aber gleichzeitig sich immer weiter steigert und dann durch diese verschiedenen harmonischen Veränderungen zwischendurch was total Tragisches bekommt, dann was total Gestresstes, dann manchmal auch was total Triumphales und das wechselt gefühlt sekündlich dadurch an einem gewissen Punkt. Das fand ich super spannend, super schön. Gleichzeitig hat es natürlich auch was von so einem Schwarm. Ich musste natürlich so total an so Schwarmintelligenzen denken irgendwie nach den gesellschaftspolitischen Diskursen, die so ein bisschen im Film aufgegriffen werden, an die Echo Chambers und was weiß ich. Aber wenn ich das wirklich vom Film löse, ich habe jetzt auch noch in andere Tracks reingehört, dann fand ich den Soundtrack wirklich nicht verkehrt. Ich fand ihn sogar echt interessant. Und ich finde den Einsatz vom Score im Film auch super nervig. Ich habe mir auch aufgeschrieben, warum macht das die ganze Zeit da immer Rums und Röms? Und warum muss denn hier nochmal immer, wenn so eine halbe dramatische Wendung passiert, man auf einmal dann von allen Streichern und Bläsern des Universums angeschrien werden. Ich finde das auch sehr ideenlos und schlecht eingesetzt, aber gleichzeitig, wenn ich ihn einzeln höre, finde ich es doch irgendwie kreativ und spannend. Und fand es auch einen der Lichtblicke jetzt so.
Das war aber auch wieder so ein Fall von, die Musik ist viel lauter gemischt als der Dialog. Und das ist dann einfach nur die unangenehme Art und Weise des Stressens und Erschreckens. Also bei Hamnet, und das war für mich komplett neu, musste ich wirklich an einer Stelle die Augen schließen, weil ich den Cringe so schlimm fand. Aber bei Bugonia, immer wenn diese Kapitelmarken kamen und diese Bläser da so reingeballert haben, habe ich wirklich kurz den Mute-Knopf an dem Laptop gedrückt. Ich dachte, nee, also einmal. Das hat mir zu stark missfallen an dieser Stelle. Aber nicht auf die gute Art. Ja.
Ja, guck mal.
Da konntest du ja den Film noch irgendwas abgewinnen.
Ja, das hat mich auch gewundert. Aber wirklich, also dieser Film, Yorgos Lanthimos, was ist los? Ey, das ist gar nichts.
Ich merke aber auch, dass ich ganz lustlos bin. Also ich habe ihm eigentlich 3 von 5 Sterne gegeben, aber wenn ich ihn jetzt wirklich verteidigen müsste, da habe ich dann auch keine Lust drauf. Nicht so richtig. Da bin ich doch zu leidenschaftslos.
Also ich muss auch sagen, dass man für dieses Ende nicht komplett zerrissen wird von jeglicher Kritik. Wir gehen jetzt nicht in die Spoiler rein. Wir sind auch ein Soundtrack-Podcast, kein Film-Podcast. Aber das ist trotzdem so bodenlos bescheuert. Das möchte ich einmal kurz ins Universum setzen.
Ich habe die ganze Zeit gedacht, das wird er ja wohl nicht machen. Und dann aber die letzte.
Das wäre.
Also, weil der hätte dir doch bestimmt dann trotzdem ein bisschen besser gefallen, oder? Wäre das nicht passiert?
Ich war am Anfang tatsächlich überrascht. Ich dachte am Anfang, das ist viel besser und viel erträglicher, als ich es mir gedacht hätte, weil ich ja sowieso jetzt nicht Yorgos Lanthimos Fan bin, muss ich sagen. Und da dachte ich, hey, das ist guckbar. Das ist jetzt nicht super geil. Ich fand es auch schon, ja, ein bisschen unangenehm zynisch irgendwie, aber es war okay irgendwie. Und ja. Und dann dachte ich aber auch die ganze Zeit irgendwann, bitte lass ihn jetzt nicht noch so blöd sein und diesen Kack-Endtwist machen. Und dann macht er den und da bin ich vom Glauben abgefallen, wie man so bescheuert sein kann. Naja.
Das reißt so vieles ein.
Beleidigend. Es tut mir leid, Jorgos.
Ja.
Aber okay.
Na gut,
es dann ist nicht persönlich gemeint.
Ich glaube,
aber ich finde die Arbeit einfach scheiße.
Aber Charlie, ich glaube, ich habe jetzt den perfekten Track, um dich wieder runterzuholen. Denn wir haben ja jetzt die 5 besten, ich setze sie in Anführungsstriche, wir haben ja jetzt die 5 besten Soundtracks durch. Es gibt ja aber noch die bester Song-Kategorie. Und ich glaube, da müssen wir einmal der Vollständigkeit halber, weil wir nicht über alles sprechen werden, noch einmal vortragen, wer da nominiert ist. Nämlich Dear Me aus Diane Warren, Relentless von Diane Warren, der ewigen Oscar-Verliererin. Ich glaube, ein Dokumentarfilm über sie selbst. Dann Golden aus K-Pop Demon Hunters, der Sommerhit 2025, wie die Tagesschau getitelt hat. Ich glaube, es stimmt auch tatsächlich. Dann I Lied to You aus Blood and Sinners oder Sinners, von dir schon im Jahresrückblick gespielt. Sweet Dreams of Joy aus Viva Verdi von Nicholas Pike. Das ist mal wieder so ein Film, absolut keine Ahnung, was das ist, wo das herkommt, wie das in diese Kategorie gerutscht ist. Ein amerikanisch-italienischer Dokumentarfilm von Yvonne Russo. Und zu guter Letzt, und das ist auch der Track, den ich jetzt gerne spielen möchte, Train Dreams aus Train Dreams von Nick Cave und Bryce Dessner. Und Charlie, wir können ja vielleicht offenlegen, wir haben uns zum ersten Mal auf einem Nick Cave-Konzert getroffen in Berlin. Und das war ganz toll damals. Und ich freue mich jetzt, dass wir hier Nick Cave wieder hochleben lassen können in einer Folge von Rausch, das Soundtrack-Radio. Und dann auch noch mit diesem außerordentlich schönen Track Train Dreams. Deswegen, lass uns da mal reinkuscheln.
Yes, let's go. Ja, ich muss gestehen, das hat mir doch sehr gut gefallen.
Ha, ja, man kann doch nicht aus seiner Haut.
Nee, ich habe den Track tatsächlich noch nicht gehört, weil ich den Film auch noch nicht gesehen habe.
Ah.
Und fand den Track jetzt aber wunderschön. Ich habe einfach eine ganz große Liebe für dieses assoziative Songwriting von Nick Cave, vor allem auch textlich. Und ich finde, hier sind auch schon wieder so schöne Zeilen drin. Ich kann gerade in der Lyrics-App hier nicht zurückspulen, aber da war irgendwas drin von wegen The space that connects me from where I am now to where I will be is measured in the words that I will speak and the blah 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 experience I had oder irgendwie sowas. nur schöner. Es schreibt er irgendwas. Das sind so schöne Zeilen, denen ich mich auch nicht verwehren kann. Die finde ich einfach sehr, sehr, sehr schön. Die Bilder, die er heraufbeschwört von dem Grizzly, der so groß ist wie ein Haus und sich durch den Wald bewegt. Da sind so tolle Momente drin. Ich fand es musikalisch auch sehr angenehm. Ein bisschen ruhiger, aber knüpft eigentlich ganz gut an Nick Caves letzte Alben an, würde ich sagen, die ja auch sehr ambientig waren. Ja, von daher, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und eigentlich war ich dafür, dass K-Pop Demon Hunters gewinnt, die Kategorie. Jetzt habe ich diesen Song gehört und ich denke, ach, ja gut, vielleicht hat sich meine Meinung nochmal geändert. Das fand ich schon echt schön.
Ach, das wäre beides auf seine Art total toll. Ich route für beide, aber natürlich dann doch im allerinnersten meines Herzens irgendwie doch für Nick Cave an dieser Stelle. Aus den gleichen Gründen, die du schon genannt hast. Also dieses ganz ruhige, dieses Klavier, das nur so ab und zu mit einem Finger angeschlagen wird. Die Lyrics, der letzte Satz, "And I can't begin to tell you how that feels", ist, zum Film auch total passend. Du hast ihn jetzt nicht gesehen, deswegen werde ich nicht zu viel spoilern, aber selbst wenn Nick Cave nicht den Abspannsong gemacht hätte, würde ich sagen, der passt total zu Nick Cave. Dieser Film, der diese ganz großen, epochalen Themen in diesem Setting beschreibt, das so ursprünglich scheint, bei dem es immer um die ganz großen Symbole geht. Der Wald, der Zug, die Zeit, das Feuer, die Trauer, der Verlust, das Sterben. Es geht um einen Holzfäller, gespielt von Joel Edgerton, den wir so durch die Jahrzehnte begleiten, der sieht, wie sich die Welt um ihn herum verändert und der an einer Stelle auch einen ganz schlimmen Verlust zu erleiden hat. Und der Film ist dann quasi eine Art Trauerbewältigung oder auch die Frage, kann man so einen Verlust oder so eine Trauer überhaupt bewältigen? Wie geht man damit um? Was ist das Leben? Das sind wirklich die ganz, ganz großen Fragen hier bei Train Dreams. Und das passt natürlich perfekt zu Nick Cave.
Ja, vielleicht ist das dann das perfekte Gegengift, was ich brauche, nachdem ich Begonia gesehen habe. Irgendwas, was so aufrichtig, emotional, ernst gemeint ist. Ja, ja. Und das ist es, was Nick Caves Musik so trägt. Und ich finde es auch so spannend. Bei dem Track, ich habe jetzt gerade nur die Credits hier bei Apple Music gesehen, der scheint ja durchaus komponiert zu sein von Bryce Dessner, der auch den ganzen Soundtrack komponiert hat, und nur von ihm gesungen zu sein. Ich denke mal, dass er den Text selber geschrieben hat. Das ist einfach ein Nick Cave-Text, den erkennt man. Was bei Nick Caves Writing irgendwie für mich oft so spannend ist, ist, dass er mittlerweile ja viele der Songs improvisiert. Also da gibt es ja mehrere Dokumentationsfilme über seine Arbeiten an neuen Alben und wo er auch selber erzählt, dass er sehr stolz darauf ist, dass er mittlerweile ins Studio geht und vielleicht so ein paar textliche Ideen hat, aber dann auch einfach rifft und guckt, was passiert im Raum, welche Zeilen zu ihm kommen und die einfach singt und daraus schneiden die und komponieren die dann ein Stück, was irgendwie kohärent ist. Aber eigentlich sind es ganz oft improvisierte Stücke, die aber dann einfach, weil das so stark ist, welche Ideen da rumkommen, dann einfach nicht mehr improvisiert wirken. Und diesen Vibe hat dieser Track auch für mich. Deswegen wundert es mich, dass das nicht mit seinen typischen Produktionspartnern wie Warren Ellis entstanden ist. Genau, aber es funktioniert genauso gut.
Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Der Track wurde gemeinsam erarbeitet von Nick Cave und Bryce Dessner, der übrigens der Gitarrist von The National ist, eine Band, die ich auch sehr gerne mag. Und ich würde, wenn ich den Song so höre, aber schon sagen, dass da eindeutig auch ganz viel Nick Cave in der Orchestrierung liegt. Also wenn dann immer wieder diese Chöre, diese geisterhaften Chöre reinkommen. Also da habe ich hätte jetzt fast gedacht, das ist Warren Ellis.
Ja, ich hätte auch gedacht, das ist der Warren Ellis Gedächtnischor. Also das muss doch irgendwie er sein. Aber vielleicht war er es auch selbst. Nick Cave, es gibt ja schon ein paar Tracks, wo er auch mal in so eine höhere Oktave wechselt.
Ja, stimmt, mag sein. Und der ganze Song wird auch nochmal als Instrumentalstück im Film selbst gespielt. Also das ist hier der Abspann-Song. Man hört aber quasi mal nur die Klavierspur oder nur die Tonspur ohne Nick Caves Gesang als Soundtrack im Film auch. Ja.
Ja, bei dem Klavier musste ich gerade auch daran denken, dass es für mich auch so der exakte Gegenpol war von dem Stressklavier von Johnny Greenwood aus One Battle After Another.
Weil es auch
Weil es
repetitiv
ja auch nur
ist.
so ganz, genau, und auch nur leicht angespielt ist, aber hier ist es so erholsam, hier ist es so wohltuend und umarmend und nicht so und werd wach und hab Stress. So, ja, das fand ich irgendwie auch ganz schön, wie sich das jetzt so innerhalb der Folge gespiegelt hat.
Aber das ist doch das Geile. Wir haben jetzt hier in dieser Sendung euch einmal richtig aufgeputscht und jetzt wieder geheilt. Um euch jetzt zum Schluss
Ja.
nochmal so richtig mit einem Banger rauszuwerfen. Wir wollten nicht mehr so oft Banger sagen,
Ja.
aber in diesem Fall müssen wir.
Aber ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass es in dieser Folge gesagt wurde.
Einmal ist okay.
Dementsprechend, einmal ist okay. Beim zweiten Mal, da muss ich dann doch die Bängerkasse eröffnen. Da musst du dann Euro reinwerfen. Und da muss ich so ein PayPal, so ein GoFundMe oder irgendwie so ein PayPal-Konto eröffnen, wo wir dann immer Geld sammeln müssen oder so. Ja, komm, lass uns abschließen. Ich habe auch noch natürlich einen Song aus den nominierten Best Original Songs mitgebracht. Und es ist natürlich der K-Pop-Song Golden. K-Pop Demon Hunters ist ein Film von Maggie Kang und Chris Applehands über eine K-Pop Girl Groups namens Huntrix, die Dämonen bekämpfen und das natürlich nicht irgendwie, nein, sie gehen durchs Leben mit der Power of Music. Und ich glaube, wir müssen gar nicht tiefer reingehen. Wir haben alle schon von dem Film gehört, wir haben den wahrscheinlich schon alle gesehen und wenn wir ihn nicht gesehen haben, dann haben wir zumindest mal ein paar Songs davon gehört auf Social Media oder im Supermarkt oder was weiß ich wo. Ich muss sagen, ich mochte den Film sehr. Ich habe das Gefühl, der ist doch in so der Filmkritik-Bubble gar nicht so positiv aufgenommen worden. Ich hatte an dem aber großen Spaß. Und ich finde es eigentlich auch schade, dass der nicht für seinen ganzen Soundtrack nominiert ist. Das war für mich auch der Anlasspunkt, nochmal zu googeln, was gilt eigentlich als Original Score und was nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht nominiert hätte werden dürfen, aber irgendwie finde ich, eigentlich hätte es das als Gesamtwerk schon eine Nominierung verdient gehabt. Aber sei es drum, Golden ist auch meiner Meinung nach nicht der stärkste Song des Soundtracks. Der Award geht meiner Meinung nach an Songs wie
Soda
Free,
Pop.
von dem ich weiß, nee, den finde ich auch ein bisschen wacker.
Ach
Aber
komm.
ich weiß, dass du auch nicht so der Fan von Free bist. Von daher, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der Soundtrack ganz gute Songs hat, aber vielleicht nicht auf den exakt selben Song einigen, aber das ist ja auch okay. What It Sounds Like finde ich noch ganz toll. Und ja, ich denke mal, dieser Track wird mit Leichtigkeit Nick Cave bei den Oscars übertrumpfen, auch wenn es mir jetzt, nachdem ich den Song gehört habe, ein bisschen das Herz bricht. Es ist einfach der Song, der das große Musikphänomen des letzten Jahres war. Und dass man das dann bei den Oscars würdigt, ist absehbar. Und ich denke aber auch schon gerechtfertigt. Und ich denke, ich werde mich auch weiterhin drüber freuen. Lass uns gerne reinhören in Golden. Zum Abschluss, Mirko, es war richtig schön, hier über die Oscars mit dir zu quatschen. Ich freue mich schon in 2 Wochen, die mit dir zu sehen. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, ist es nur noch eine Woche. Werdet nicht verwirrt, terminlich. Wir zeichnen ein bisschen vorher auf. Ja. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Wir hoffen, dass wir euch jetzt die perfekten Ratschläge gegeben haben für euer Oscar-Tippspiel. Das macht natürlich immer am meisten Spaß, diese DIN A4 Bögen auszudrucken und dann abzulosen, richtig abzulosen. Packt euch Cola und Kaffee ein und dann packen wir das schon.
Ja, dann ziehen wir das durch. Wenn wir uns wiedersehen, werden wir uns tatsächlich wiedersehen. Bisher konnten wir uns ja nur hören, beziehungsweise ihr könntet uns hören, aber ab der nächsten Folge könnt ihr uns auch sehen. Bleibt also bei Instagram einfach am Ball. Da kommt demnächst vielleicht ein kleiner YouTube-Link, den ihr euch mal angucken solltet. Und bis dahin würde ich sagen, ganz viel Spaß mit den Oscars, ganz viel Spaß mit K-Pop Demon Hunters und Golden.
And the Oscar goes to.